Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Ein nasskalter Freitagvormittag im April. Vor dem Reichstagsgebäude in Berlin steht ein kleines Grüppchen von 7 älteren Menschen vor den Absperrungen. In Regencapes gehüllt trotzen sie dem Nieselregen.
Omas for Future kümmern sich um die Menschen, die älter sind als 50. Und leider werden die Menschen ja immer älter. Und in ein paar Jahren werden 25% der Wählerinnen über 67 sein.
Sagt die 70-jährige Katharina Dietze. Jeden Freitag postiert sie sich zusammen mit den anderen Omas bei Wind und Wetter auf dem zugigen Vorplatz des deutschen Parlaments. Die Omas for Future protestieren für mehr Klimaschutz und versuchen dabei, vor allem ältere Generationen anzusprechen.
Wir pflanzen die Bäume, in deren Schatten wir nicht mehr sitzen werden. Und ja, leider hören wir natürlich auch oft, das sollen die Jungen doch alleine machen. Und wir wollen unser Leben noch genießen. Und da versuchen wir natürlich dann auch ein bisschen gegen zu argumentieren.
Wenn man in Deutschland Mehrheiten erlangen will, führt der Weg an den älteren Generationen kaum vorbei. Bei der letzten Bundestagswahl waren 58% der Wahlberechtigten über 50 Jahre alt. Zum Vergleich, 1990 waren es noch knapp 44%. Das Thema wurde auch in einer Talkrunde von Markus Lanz angeschnitten.
Böser Satz. Manche Bundesländer haben demnächst mehr Menschen mit Pflegegrad als Wähler unter 30. Ja.
Also wir haben es grundsätzlich mit Schieflagen zu tun, bei denen wir uns so grob mal fragen müssen, nicht nur ökonomisch, sondern setzt auch die Demokratie schachmatt. Weil wenn wir nach harten mathematischen Gesichtspunkten Wahlergebnisse auszählen und wir haben aber dreimal mehr über 60-jährige Wähler als Wähler unter 30, dann ist da einfach eine Schieflage. Da muss sich jeder Wahlkämpfer überlegen, macht es noch Sinn, überhaupt junge Themen anzusprechen oder bespielen wir nur noch die alten?
Warnt der Journalist und Soziologe Stefan Schulz in der Talkrunde. Doch hat die ältere Generation durch ihr demografisches Übergewicht tatsächlich zu viel Macht? Der demografische Wandel und die rapide Alterung haben ganz Europa, ja fast alle westlichen Demokratien erfasst. Der italienische Demograf Alessandro Rosina von der Katholischen Universität Mailand erklärt,
als die großen Demokratien begründet wurden, hatten sie eine breite demografische Basis. Es gab sehr viele junge Menschen. Die Zukunft war also in der Demografie selbst enthalten. Inzwischen wurde die demografische Pyramide aber auf den Kopf gestellt. Die Zukunftsträger sind weniger. Und deshalb riskieren wir, dass wir das zukünftige Wohlergehen in heutige Entscheidungen weniger mit einbeziehen. Das ist eine Frage, die nach und nach die ganze Welt betrifft, weil sich die Demografie überall auf der Welt verändert.
Tyrannei der älteren Mehrheit? Wie der demografische Wandel unsere Demokratien herausfordert. Ein Feature von Jonas Lüth.
Zählt jetzt die Stimme jedes Wahlberechtigten gleich viel, und das ist ja ein zentrales demokratisches Gebot, dann haben die Stimmen der Jüngeren notwendigerweise weniger Gewicht, weniger Durchsetzungspotenzial.
Sagt Silvia Pernies-Warnke. Sie ist Rechtswissenschaftlerin an der Universität Köln und forscht zu politischer Partizipation der Generationen im demografischen Wandel.
Die gewählten Abgeordneten aber entscheiden über Zukunftsfragen, da insbesondere auch die Jüngeren und Jüngsten angehen. Und da besteht zumindest Anlass zur Sorge, dass sich Entscheidungen vornehmlich an den vielleicht auch nur mutmaßlichen Interessen der Hauptwählergruppe der Älteren orientieren.
Es wird keine Rentenkürzung geben und auch keine weitere Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters. Und ich will auch sagen, das ist richtig so.
Verkündete Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD im März dieses Jahres. Bis 2040 solle der Rentensatz bei aktuell 48% des individuellen Bruttolohneinkommens gesetzlich fixiert werden. Weil in den kommenden Jahren die Babyboomer in Rente gehen, werden die Beitragssätze für die arbeitenden jüngeren Menschen, die Renten bezahlen müssen, in den nächsten 10 Jahren kräftig steigen. Johannes Winkel, Vorsitzender der Jungen Union, kritisiert das.
Also das Rentenpaket der Ampel ist de facto die Aufkündigung des Generationenvertrags. Der Generationenvertrag sieht ja vor, dass wenn die Rentenlasten steigen, weil es mehr Rentner gibt, dass dann die steigenden Kosten, die dadurch logischerweise entstehen, fair zwischen den Generationen aufgeteilt werden.
Für Kürzungen sei er zwar auch nicht, aber für eine gerechte Lastenverteilung. Neben den steigenden Beiträgen gäbe es ein weiteres Problem. Weil die Rentenversicherung sich schon jetzt nicht selbst trägt, wird fast ein Viertel des Bundeshaushalts benutzt, um Renten zu finanzieren. Geld, das für andere Investitionen fehlt. Um die 13 Millionen Menschen gehen bis 2036 in Rente. Ein gewaltiges Wählerinnenpotenzial, findet Winkel.
Es ist auf jeden Fall, sag ich mal, vorauseilender Gehorsam vor einer sehr relevanten Wählergruppe, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Aufkündigung des Generationenvertrags? Wahlgeschenke? Der 28-jährige Philipp Türmer, seit November 2023 Juso-Vorsitzender, ist da anderer Meinung.
Meinem Eindruck nach geht es hier sogar um Generationengerechtigkeit für meine, unsere Generation. Denn indem wir das Rentenniveau festschreiben, stellen wir sicher, dass auch meine Generation, wenn wir mal in Rente gehen, immer noch ein Rentenniveau haben, von dem wir leben können.
Der Gesetzentwurf schreibt das Rentenniveau aber nur bis 2039 fest. Philipp Türmer findet, die Entscheidung sei trotzdem auch für jüngere Generationen wegweisend.
Man muss ja einfach nur sich mal anschauen. Die durchschnittliche Rente ist im Moment bei 1540. Jetzt kenne ich genau auf den Euro, aber ungefähr in dem Bereich. Das ist nur knapp 500 Euro oberhalb der Armutsgrenze. Da kann ja jetzt niemand sagen, dass das zu viel wäre.
Für Türmer ist die Rente viel eher eine soziale Frage. Einerseits sollte man Beamte in die gesetzliche Rentenversicherung mit einbeziehen. Andererseits durch höhere Erbschaftssteuern umverteilen. Robert Fehrkamp, Demokratieforscher der Bertelsmann Stiftung, sieht valide Argumente auf beiden Seiten.
Also ja, die Rentenpolitik ist ein Politikbereich, die ja ganz unmittelbar monetäre, finanzielle Interessen von älteren Menschen betreffen. Und da ist die Wahrscheinlichkeit oder die Gefahr immer ein bisschen größer als in anderen Politikfeldern, dass sie sozusagen unmittelbar auch egoistisch handeln und egoistisch entscheiden. Das ist auch zumindest zum Teil in diesem Rentenpaket jetzt wieder der Fall. Auf der anderen Seite sind das alles Dinge, die ja langfristig auch noch gestaltbar bleiben. Und die Frage, wie dann die jüngere Generation mit der Finanzierung dieser Rentenansprüche umgeht, wird zum Teil auch noch in ihrer Entscheidungsautonomie sein.
An der aktuellen Debatte über die Rente lässt sich ablesen, dass es nicht so einfach ist mit der Generationengerechtigkeit. Sobald eine Entscheidung im Raum steht, sehen die einen es als Bürde für die Jugend, die anderen genau umgekehrt. Ähnlich wie bei der Rente verhält es sich auch bei der Debatte um die Schuldenbremse. Einige, wie Juso-Chef Philipp Türmer, halten sie für hochgradig generationenungerecht, weil damit wichtige Zukunftsinvestitionen ausbleiben. Andere, wie JU-Vorsitzender Johannes Winkel, empfinden genau das Gegenteil. Eine Lockerung der Schuldenbremse und damit die Erhöhung der Schulden würde die zukünftigen Generationen stark belasten.
Herzlich willkommen im Haus der älteren Menschen.
Kurz vor Beginn einer Veranstaltung des Landesseniorenbeirats Berlin. Die 80-jährige Ursula Engelen-Käfer ist stellvertretende Vorsitzende des Beirats.
Also natürlich gibt es einen Generationenkonflikt, der wird aber mehr oder weniger geschürt aus politischen Gründen. Und unser Bemühen, und auch speziell meines, seit Jahrzehnten geht dahin zu sagen, wir brauchen eine Generationenbrücke anstelle dieses Konfliktes.
Die frühere stellvertretende Vorsitzende im Deutschen Gewerkschaftsbund findet, der Generationenkonflikt werde geschürt, um von Verteilungskonflikten abzulenken.
Ich würde sogar sagen, dass die heutige jüngere Generation, die sind ja nun diejenigen, die am sorglosesten aufgewachsen sind, wenn sie es denn geschafft haben, aus dem unteren sozialen Bereich herauszukommen.
Das sei vor allem der Verdienst der Älteren. Der Landesseniorenbeirat Berlin setzt sich in beratender Funktion für die Belange von Menschen über 60 ein. Bevor Ursula Engelen-Käfer nach vorne eilt, um die heutige Veranstaltung zu eröffnen, erklärt sie noch, dass alte Menschen an vielen Stellen selbst diskriminiert würden.
Wenn ich nur alleine an die Digitalisierung denke, das ist ein Diktat, dem wir alle ausgesetzt sind. Und je älter Menschen sind, desto schwerer tun sie sich damit. Diejenigen mit gesundheitlichen Einschränkungen oder Behinderungen, gerade auch aufgrund ihres höheren Lebensalters oder in Verbindung mit dem höheren Lebensalter, sind ebenfalls abgeschnitten von einem großen Teil der Teilhabemöglichkeiten in unserer Gesellschaft.
Im verregneten Berlin-Mitte hat Katharina Dietze von den Omas for Future ihren Protestort vor dem Reichstag kurz verlassen, um eine Partnerdemo zu besuchen, die unweit stattfindet.
Wir Omas kommen da eigentlich auch fast jeden Freitag hin, aber ich wollte hier jetzt nochmal eben bei der Aktion gucken. Und
ihr habt gehört, geht wählen.
Ich gehe auf jeden Fall wählen.
Ich gehe auch wählen.
Perfekt.
Ich wähle für Klima, Demokratie und Vielfalt.
Bald ist Europawahl. Fridays for Future malen große Buchstaben auf die Marshallbrücke über die Spree. Our world is on fire. Use your voice. Unsere Welt steht in Flammen. Benutze deine Stimme. Steht auf dem Asphalt.
Als ich zu Fridays for Future gegangen bin, da war ich 14 Jahre alt und ich habe gerade das irgendwie so mitgekriegt, okay, die Klimakrise ist existent. Und ich durfte nicht wählen. Fridays for Future war halt die Möglichkeit, die ich gesehen habe, um gegen die Klimakrise anzukämpfen und um eben eine Stimme zu bekommen. Und obwohl wir jetzt wählen dürfen, würde ich sagen, dass die Stimme, die wir mit Fridays for Future haben, so viel lauter und so viel ausdrucksstärker ist als dieses eine Kreuz, das wir einmal alle 4 Jahre auf dem Papier machen.
Die 19-jährige Maya Winkler ist Berlin-Sprecherin der Fridays. Der Aktivismus fülle Lücken, die auch durch die Alterung der Wahlbevölkerung entstünden, findet auch Mayas Kollegin, die 26-jährige Liv Mantay. Dazu seien Menschen, die zur Wahl stehen, eher männlich und älter.
Und das sorgt definitiv dafür, dass zum einen junge Menschen sich nicht repräsentiert fühlen von den Menschen, die in der Politik stehen und auch nicht das Gefühl haben, dass sie großes Mitspracherecht dabei haben, wer dort dann eigentlich im Endeffekt steht.
Sie erlebe häufig, dass gerade ältere und konservativere Stimmen die Klimabewegung ausbremsen.
Immer langsam, Kinder, so. Jetzt schauen wir erstmal, die Mühlen mahlen langsam und gewisse Dinge haben wir einfach schon immer so gemacht, während einfach die Klimakatastrophe naht und deswegen genau diese Mentalität einfach keine Zeit mehr hat.
Gesamte Generationen über einen Kamm scheren möchten aber weder Maya noch Liv. Das ist ihnen wichtig. Es gäbe genug ältere Menschen, die sich für Klimaschutz engagieren. Oft genug sei es eine Frage der sozialen Herkunft. Trotzdem, Klima-, Natur- und Umweltschutz war laut einer Umfrage des NABU zur Bundestagswahl 2021 für 38% der 18- bis 29-Jährigen das wichtigste politische Thema. Bei den 50- bis 64-Jährigen lag der Wert bei knapp 25%. Auch bei Themen wie Familienpolitik und Renten gibt es, wie andere Studien zeigen, unterschiedliche Standpunkte der verschiedenen Altersgruppen. Gleichzeitig hat Demokratieforscher Robert Fehrkamp in einer eigenen Studie herausgefunden, dass jüngere Menschen oft gegenwartsbezogener sind als ältere. In der Rush-Hour ihres Lebens bliebe oft weniger Platz für politische Zukunftsgedanken.
Es gibt junge Menschen, die sich für Klimapolitik überhaupt nicht interessieren. Und es gibt ältere Menschen, die sich enorm für Klimapolitik interessieren und engagieren. Und die Effekte, die man dann manchmal sieht bei einigen Themen, wie zum Beispiel in der Rentenpolitik, ja, da sieht man Generationeneffekte, die sind aber statistisch in der Regel so schwach und wenig stark ausgeprägt, dass man sie nicht zu holzschnittartig interpretieren sollte. Also ich würde da so ein bisschen zur Vorsicht mahnen, da so vorschnell dann so Generationenkonflikte zu triggern, aus sozusagen statistischen Differenzen, die, wenn man etwas genauer hinguckt, relativ gering sind.
Es gäbe sicherlich Effekte der Alterung der Wahlbevölkerung. Sich darauf zu konzentrieren, sei aber zu vereinfachend.
Das nennt man deskriptive Repräsentativität, wenn man quasi aus dem Identitätsmerkmal Alter 1:1 ableitet, was für Interessen die Wahlberechtigten vertreten. Wir alle haben multiple Identitäten und deshalb ist es zu holzschnittartig zu sagen, ältere Menschen vertreten nur die Interessen von Älteren und Jüngere vertreten nur die Interessen von Jüngeren.
Das Land mit der ältesten Bevölkerung Europas ist Italien. Bei der letzten Parlamentswahl 2022 lag der Altersdurchschnitt der Wahlberechtigten hier bei 54 Jahren. Italien ist ein warnendes Paradebeispiel dafür, wie man es jungen Generationen schwer machen kann, zu partizipieren. Die Mitglieder der Jugendorganisation der Sozialdemokratischen Partei Partito Democratico erfahren gerade schmerzlich, wie wenig junge Stimmen zählen können.
Wir haben uns vor der Nationalen Parteizentrale versammelt, um eingelassen und angehört zu werden. Und vor allem, um die Einberufung eines Nationalen Jugendparteitags zu erwirken. Empfangen hat uns die Polizei, die den Eingang versperrt hat.
Erklärt der 22-jährige Valerio Galletta. Er und ungefähr 20 Protestierende wollten in Rom mit der Parteispitze verhandeln. Seit 4 Jahren ist die Organisation, die sich Giovani Democratici nennt, ohne ordnungsgemäßen Vorsitz. Trotz ihrer ca. 13.000 Mitglieder existiert sie auf nationaler Ebene nur informell und hat keine einheitliche Stimme. Am Rande einer Veranstaltung seiner Römer-Sektion macht Valerio seinem Ärger Luft.
Seit 2020
gibt es keine nationale Organisation mehr. Und sie wird auch verhindert, weil das als zweitrangig betrachtet wird. Wie so ein Spielplatz für sich vergnügende Kinder.
Lasciare in gestione i ragazzi che si sfogano.
In einem kleinen Souterrain im Stadtviertel Trionfale schraubt Valerio Galletta mit einem Parteigenossen die Tische für den Abend zusammen. Während den Jusos in Berlin ein ganzer Gebäudeflügel im Willy-Brandt-Haus zur Verfügung steht, empfangen die Giovani Democratici in Rom aktuell in einem kleinen Keller mit Gitterfenstern. Bei den unter 30-Jährigen war die Zustimmung für den Partito Democratico bei den verlorenen Parlamentswahlen 2022 am geringsten. Große Hoffnungen setzte die Jugendorganisation daher auf Elli Schlein. Die 2023 neu gewählte Vorsitzende der Mutterpartei war mit ihren damals 37 Jahren die jüngste und erste weibliche Vorsitzende in der Geschichte der Partei. Aber wie Valerio Galletta findet, mache auch sie zu wenig für die Wiederbelebung der nationalen Jugendorganisation.
Leider macht sie genauso weiter. Und das sage ich als jemand, der sie gewählt hat, was ich inzwischen bedauere.
Nach Stunden des Protestierens und Streitereien mit der Polizei wurden am Ende dann doch 3 Vertreter der Jugendorganisation in die Parteizentrale gebeten. Einen zufriedenstellenden Fahrplan für die Zukunft gibt es aber weiterhin nicht.
Wenn junge Menschen nicht in die Lage versetzt werden, im System ihres Landes mitzuwirken und dafür zu sorgen, dass sich die Gesetze, das Wohlfahrtssystem, das Sozial- und Wirtschaftssystem ändern und es jungen Menschen ermöglichen, sich aktiv an ihrer eigenen Berufsausbildung und an den Wachstumsprozessen des Landes zu beteiligen, werden noch weniger Menschen in der Lage sein, eine Familie zu gründen und noch mehr werden Anreize haben, das Land zu verlassen.
Meint Demograf Alessandro Rosina. Die Perspektiven für jüngere Generationen in Italien haben sich spätestens seit der Eurokrise 2008 dramatisch verschlechtert. Im Jahr 2022 war fast ein Viertel der 15- bis 29-Jährigen weder in Ausbildung noch in Arbeit. In den letzten 20 Jahren haben über 600.000 Menschen Italien verlassen, ohne zurückzukehren. Viele von ihnen jung und gut ausgebildet. Diese sogenannte Fuga dei Cervelli, also die Flucht der Gehirne, wird zu einem immer größeren Problem. Und das hat Gründe.
Wenn wir uns ansehen, wie viel das Land in Bereiche investiert, die ältere Menschen betreffen, insbesondere Gesundheit, Sozialhilfe und Renten, dann gibt es keinen Unterschied zum europäischen Durchschnitt. Aber wenn wir uns anschauen, wie viel Italien für junge Menschen ausgibt, für Ausbildung, aktive Arbeitsmarktpolitik, Forschung und Entwicklung, Innovation, Wohnungspolitik, dann gibt Italien weniger aus als der europäische Durchschnitt.
Angefangen habe das schon in den 1980er Jahren, erklärte Rosina. Eine Zeit, in der es noch viele Junge im Land gab. Inzwischen mache es der demografische Wandel aber zunehmend schwieriger, das Ruder auf politischem Wege rumzureißen. Unweit des Römer Hauptbahnhofs im Stadtviertel Esquilino sitzen Jugendliche und junge Erwachsene in einem großen, zur Straße offenen Hof eines schmucklosen, siebenstöckigen Backsteinbaus. Sie hören Musik, rauchen Zigaretten und unterhalten sich in der Frühlingssonne. Vom Hof aus betritt man durch ein offenes Tor eine riesige, belebte Halle.
Wir sind hier unten seit 2020. Das war eine verlassene Garage und das haben wir dann 2020 saniert.
Edoardo und Agnese sind Teil der Redaktion von Scomodo. Das monatlich erscheinende Magazin wird fast ausschließlich von unter 30-Jährigen produziert. Auf einer Wand im Eingangsbereich stehen um die 200 Namen.
Auf dieser Wand, die du hier siehst, sind alle Namen der Personen, die diese Räume hier geschaffen haben. Wir haben zusammen gegessen und dann haben wir das gemeinsam gestrichen und all das hier aufgebaut.
All das bedeutet einen Eingangsschalter, eine große Bar, modern designte Bücherregale, Sitzecken und eine Bühne mitsamt Bestuhlung. Die Räumlichkeiten, die sich über rund 1500 Quadratmeter erstrecken, sind mit bunten Plakaten, Grafiken, Collagen und anderen Kunstwerken gespickt. 4 Monate haben die jungen Erwachsenen mit viel Liebe zum Detail am Interieur gearbeitet. Der gesamte Gebäudekomplex wurde vor Jahren besetzt. Über der Kellergarage leben auf 7 Stockwerken Familien, die sich sonst keine Bleibe in Rom leisten konnten. Scomodo kam vor kurzem dazu und ist nicht nur ein Magazin, sondern auch ein Veranstaltungs-, Lern- und Aufenthaltsort. Hinter einem Vorhang spielen Jugendliche Tischtennis. Neben dem Tresen steht ein Kickertisch. In einem Nebenraum sitzen Schüler an ihren Hausaufgaben. Und hinter einer Tür das Herzstück der Räumlichkeiten.
Das hier sind die Büros, also die eigentliche Redaktion, wo wir arbeiten.
Ungefähr 15 junge Journalistinnen und Grafiker arbeiten an diesem Nachmittag an der Ausgabe für den nächsten Monat. Inzwischen hat das Magazin eine so große Bekanntheit erlangt, dass sich der 24-jährige Edoardo und einige andere ein gutes Gehalt auszahlen können.
Ich glaube, ich bin in einer sehr glücklichen Lage. Ich habe Freunde, die von wichtigen Journalistenschulen kommen. Die schaffen das dann, in nationale Zeitungen zu kommen. Wenn sie da bezahlt werden, bekommen sie 200 Euro im Monat. Oder sie kriegen gar nichts. Vielleicht werden ihnen dann Verlängerungen versprochen oder man sagt ihnen, du machst das für eine Weile, dann hast du danach vielleicht eine Chance. Und das ist die Norm. Wenn du mit 10 Leuten sprichst, wenn sie selbst das nicht durchgemacht haben, hat ihr bester Freund das durchgemacht. Also ist das wirklich eine Dynamik, die praktisch alle betrifft.
Das ist bei weitem nicht nur im Journalismus so, sondern zieht sich durch fast alle Branchen. Die 25-jährige Cecilia, Chefredakteurin der Rechercheabteilung von Scomodo, hat Ähnliches aus ihrem Freundeskreis zu berichten.
Ich habe viele Freundinnen und Freunde, die zu Hause wohnen bleiben, bis sie 29, 30 Jahre alt sind, weil sie sich die Miete nicht leisten können, weil die Gehälter, vor allem für unter 30-Jährige, in Italien sehr, sehr niedrig sind. Das Praktikum, die Lehre, das sind alles Taschenspielertricks, wo die Leute dann kaum bezahlt werden.
Seit 30 Jahren sind die Reallöhne in Italien nicht gestiegen. Und zwar für alle Generationen. Die Älteren hatten aber noch die Zeit, sich einigen Wohlstand anzulegen, erklärt Michael Braun. Er ist Italien-Korrespondent der Tageszeitung Taz.
75%, andere Statistiken sagen sogar 80% der Menschen leben in einer meist auch abgezahlten Wohnung oder in einem abgezahlten Haus. Den Alten geht es insofern besser, als sie, wie gesagt, ihr Wohneigentum in der Regel haben. Eine oft bescheidene Rente haben. Wir haben aber auch ganz viel Altersarmut. Auch für die gilt die Tatsache, dass Italien seit 30 Jahren stagniert, wirkt sich aus.
Die andauernde Wirtschaftskrise könne zu neuen Verteilungskämpfen führen, die auch entlang der unscharfen Trennlinie zwischen Jung und Alt verlaufen, sagt der Demograf Alessandro Rosina.
Das Risiko besteht darin, dass, wenn die unmittelbaren Interessen der Gegenwart der älteren Generationen und die Investitionen in die Zukunft der jüngeren Generationen miteinander in Konflikt geraten, die Ersteren zunehmend die Oberhand gewinnen. Und das ist dann die sanfte Tyrannei der Mehrheit.
Das Desinteresse der Politik an den neuen Generationen und die Bevormundung der unter 35-Jährigen durch die über 50-Jährigen hat es schon immer gegeben. Die Tatsache, dass eine Person als kompetent oder weise angesehen wird oder das Recht hat, nur dann zu sprechen, wenn sie ein Jackett, eine Krawatte und weißes Haar hat, ist eine kulturelle Frage, eine rein kulturelle.
Was Cecilia vom Magazin Scomodo beschreibt, ist in der italienischen Politik besonders auffällig. Gerade mal 4 Abgeordnete unter 30 haben es bei den letzten Wahlen ins Parlament geschafft. Anciennitätsprinzip nennt das Taz-Korrespondent Michael Braun, dass das Alter meist mehr zähle als die Leistung.
Die alten Säcke, das sind die Altvorderen, die dominieren. Die Platzhirsche, die Universitätsprofessoren werden ja nicht umsonst i Baroni genannt, die Barone, seit je eigentlich. Also mit 30 ein Professor, das, wenn man einen Ruf kriegt, dann das wird eine Schlagzeile national. In Bergamo ist ein 30-Jähriger zum Professor berufen worden. Ja. Es ist fast ausgeschlossen.
Zu dieser tief verwurzelten Kultur gesellt sich nun auch noch der demografische Wandel. Doch das, sagt Cecilia, sollte eigentlich keine Rolle spielen.
Wir müssen nicht Millionen werden, um gehört zu werden. Aber das Problem ist auch, dass wir dieser Zahl so viel Wert und Bedeutung beimessen. Meiner Meinung nach ist das große Problem nicht, wie viele von uns es gibt, sondern wie wenig man uns zuhört, selbst wenn wir wenige sind.
Die Sensibilität der Welt um uns herum ist geprägt von den Bedürfnissen, Anforderungen, Hoffnungen und Ängsten vergangener Generationen. Und zwar in erheblichem Maße. In dem, was wir um uns herum sehen, in den Sensibilitäten, die sich entwickeln, in dem, was wir in den Zeitungen lesen, in dem, was wir als positiv oder negativ um uns herum betrachten.
Positivo e negativo intorno a noi, no?
Für Eduardo steht fest, dass eine alternde Bevölkerung Schwierigkeiten hat, neue politische Visionen voranzubringen und setzt deshalb auf seine Generation.
Es kann nicht nur die Schuld der Väter sein, sondern es muss auch eine Verantwortung der Kinder geben. Denn sonst ist es immer ein Zurückschauen und ein Beschuldigen für das, was nicht getan werden konnte. Wir sollten versuchen, eine Zukunftsperspektive zu schaffen.
So existenziell wie in Italien sind die Sorgen der meisten jungen Menschen in Deutschland bei weitem nicht. Doch auch hier ändert sich etwas. Inflation, Kriege und unbezahlbarer Wohnraum lassen viele Jugendliche pessimistisch in die Zukunft schauen. Das ergab die kürzlich erschienene Studie Jugend in Deutschland. Es mangele an positiven Visionen und politischen Gestaltungsmöglichkeiten für junge Generationen.
Glaub mir, wir verändern was. Ganze Jahrgang 27 Club.
Wie man die Belange der Generationen besser in politische Prozesse einbinden könnte, damit beschäftigt sich Rechtswissenschaftlerin Silvia Pernies-Warnke. Der demografische Aufbau sei nur ein Problem. Ein anderes, das derzeit gültige Mindestwahlalter bei der Bundestagswahl, das viele jüngere Menschen ausschließt. Alles Absturz, aber Fensterplatz. Pernies-Warnke hält ein Wahlrecht bereits ab 14 Jahren für denkbar. Auch ein Familienwahlrecht könne debattiert werden. Das würde bedeuten, dass Eltern für ihre Kinder mitwählen.
Am vielversprechendsten erscheint mir ein beratendes Generationengremium, dessen Votum bei allen Gesetzesvorhaben einzuholen und zu berücksichtigen wäre. Gleichwohl wäre die Funktion aber rein beratend. Und dieses Gremium wäre dann paritätisch mit Jüngeren und Älteren besetzt. Die Jüngeren würden die jüngeren Mitglieder und die älteren Mitglieder wählen.
Dieses Generationengremium könnte dann zum Beispiel bei Bundes- oder Landtagswahlen mitwählen. Es hätte zwar keine Entscheidungsgewalt, müsste aber immer befragt werden.
Also beratende Gremien solcher Art einzurichten, ist immer hilfreich,
sagt Demokratieforscher Robert Fehrkamp.
Ich warne so ein bisschen davor, immer Einzelaspekte, jetzt wie die Generationengerechtigkeit, herauszunehmen und zu glauben, man könne die quasi isoliert betrachten. Also die meisten politischen Fragen, selbst Fragen wie Rentenpolitik oder wie Klimapolitik, sind ja nicht nur Generationenfragen.
Auch Fehrkamp setzt sich für eine Absenkung der Mindestaltersgrenze bei Wahlen ein. Von einer ungesunden Übermacht der Alten zu sprechen, sei aber eindeutig zu viel.
Ich fände es auch wirklich überzogen, hier mit Blick auf die Verhältnisse in Deutschland von einer Tyrannei der älteren Mehrheit in der Politik zu sprechen. Das ist wirklich nicht angemessen.
Oma for Future, Katharina Dietze, schiebt ihr Fahrrad wieder zu ihrem angestammten Platz vor dem Reichstag.
Ich glaube, dass wahrscheinlich fast die gleiche Prozentzahl sowohl von den Alten als auch von den Jungen sehr fortschrittlich sind.
Ob nun stark benachteiligt oder nicht. Einen recht einfachen Hebel hätten viele jüngere Menschen in der eigenen Hand. Selbst zur Wahl gehen.
Wenn man hört, dass jeder Zweite unter 30 nicht zur EU-Wahl wählen gehen, ist das natürlich was auch nochmal ein Problem ist. Ne?
Tyrannei der älteren Mehrheit. Wie der demografische Wandel unsere Demokratien herausfordert. Das war ein Feature von Jonas Lüth. Es sprach der Autor. Ton und Technik Alexander Brennecke. Regie Gerald Michel. Redaktion Carsten Burtke. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024.